Ja, ich möchte uns zu Beginn eine Geschichte lesen, von allem nur den rechten Anstrich. Um 1740 suchte eine Gräfin für ihren Jungen einen Erzieher. Man empfahle den später berühmt gewordenen Dichter Gellert. Die Gräfin ließ den jungen Gelehrten kommen und war tief beeindruckt von dessen schlichter Frömmigkeit und großer Klugheit. Sie machte ihm ein Angebot großzügiger Vergütung und stellte auch sonst sehr angenehme Bedingungen. Doch zum Schluss sagte sie: Ich bitte mir eines aus. Sie genießen wegen ihrer Gelehrsamkeit den besten Ruf. Ich verlange nichts weiter als den rechten Anstrich von Sprachen, Geographie und Geschichte. Sie genießen wegen ihrer Frömmigkeit den besten Ruf. Machen Sie aber aus meinem Jungen keinen ständig betenden Christen. Es genügt mir vollkommen, wenn mein Sohn die 10 Gebote lernt und sonntags in die Kirche geht. Verstehen Sie mich recht, ich verlange nur von allem den rechten Anstrich. Gellert erwiderte: Gnädige Frau, wenn das Ihr Ernst ist, rate ich Ihnen, nehmen Sie sich lieber einen Anstreicher. Empfahl sich und ging. Ist unserer Frömmigkeit nur hübsche Dekoration oder die Grundlage, auf der wir stehen? Ist Gott nur die Girlande unseres Lebens oder der Herr, auf den alles hinzielt? Gott will uns nicht nur von außen fromm anstreichen, sondern er möchte uns von innen her erneuern. Hauptsache Christus. Ich habe einen Text zugrunde gelegt aus Epheser 4, den möchte ich uns jetzt zu Beginn lesen. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift: Er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen der Erde hinabgestiegen sein. Doch der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Ein reicher Text, und ich habe da mal folgende Gliederung zugrunde gelegt. Dazu möchte ich heute Morgen etwas sagen. Aus Gnade begabt, die ersten 3 Verse, für Christus in den Dienst gestellt, der 2. Punkt, dann die Warnung: Achtung, Unmündigkeit vermeiden und schließlich zum Wachstum bestimmt mit Christus als Haupt. Das also der Fahrplan für heute Morgen. Steigen wir gleich ein, aus Gnade begabt. Der Text beginnt mit einem Paukenschlag. Jeder Christ ist oder wird mit einer Gabe beschenkt. Das sagte Paulus ganz klar. Welch starke Zusage für Gotteskinder, die an sich selbst zweifeln, für Christen mit geringem Selbstwertgefühl und notorischen Schwarzsehern. Aufgepasst! Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du eine Gnadengabe. Punkt. Aus oder basta, wie unser damaliger Bundeskanzler es mal sagte. Dann bleibt bei manchen vielleicht natürlich die spannende Frage, ja, welche Gabe habe ich denn jetzt? Das ist eine andere Frage, aber das müsst ihr herausfinden in eurem Gemeindekontext oder in deinem, sprich mit den Ältesten, sprich mit anderen Christen und sag, Mensch, wo würdest du mich begabt sehen? Aber der biblische Fakt ist, du hast eine Gabe, Gnadengabe von Gott bekommen. Gnade meint natürlich in dem Begriff immer ein Geschenk ohne Gegenleistung. Die hast du dir nicht erarbeitet oder verdient. Einfach bekommen. Und deshalb kann und ist die einfache Reaktion einfach Danke sagen. Und der zweite Fakt, der ist nicht minder wichtig. Das Maß deiner Gabe hat Christus bestimmt. Nicht deine Eltern, nicht deine Gene oder Veranlagungen, auch nicht die Lehrer oder Ältesten, sondern Christus. Und wie hat er das gemacht? In seiner souveränen Art. Weißt du, was das heißt? Er hat zugeteilt, weil er dich genau kennt, weil er genau weiß, was gut für dich ist. Und wisst ihr, das ist so befreiend. Es befreit nämlich von allem Vergleichen. Hinhören. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Warum? Christus hat zugeteilt. Warum kann ich nicht so gut predigen wie Bruder X? Warum kann ich nicht so gut singen wie Schwester Y? Oder Geschichten erzählen oder so schön dekorieren oder die Kinderstunde halten oder was auch immer. Wisst ihr, das Ergebnis ist dasselbe. Wenn du Gottes Wort und diese Aussage nicht ernst nimmst, oder wenn du es ernst nimmst, dann kannst du das Ganze vergleichen lassen. Allenfalls kannst du dich bei Christus beschweren, warum du vielleicht die eine oder nicht die andere Gabe bekommen hast. Aber du brauchst nicht neidisch auf die Gabe des anderen zu blicken. Und jeder von euch, der jetzt sofort den Einwand auf der Zunge hat, ja Moment mal, so einfach ist das aber nicht, dem sei gesagt, doch, es ist so eindeutig in der Schrift geregelt. Schau mal in 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Jedem. Steht auch nicht manche oder einige. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade. Und wisst ihr, das merke ich immer wieder, nur weil wir in unserer Lebensrealität Lügen Raum geben, zum Beispiel indem du dich minderwertig fühlst oder sich dein Herz überhebt, heißt das nicht, dass Petrus oder Paulus falsch liegen. Vergleichen hat immer zwei gefährliche Konsequenzen. Entweder wirst du neidisch auf den anderen oder du wirst stolz. Beides ist gefährlich. Aber nochmal, das ist ganz klar in seinem Wort. Du bist begabt. Und das Maß deiner Begabung hat Christus in seiner Souveränität festgelegt. Ihr Lieben, immer wieder ermutige ich, wenn ich am Predigen bin und wenn ich Gottes Wort lese, dass wir doch den geistlichen Tatsachen mehr Wahrheit, mehr Raum geben und ihnen glauben. Und diese Wahrheit gehört dazu. Du bist ein begabtes Kind Gottes. In den Versen 8, da sehen wir noch einen Einschub aus Psalm 68, Vers 19, den der Paulus dann in den Versen 9 und 10 erläutert. Darin wird deutlich, schon die Psalmen betonen, dass Gott die Menschen beschenkt und ihnen Gaben gibt. Und weil Christus in die Niederungen der Erde hinabstieg und auch wieder triumphal in den Himmel hinaufstieg, hat er sich das Recht erworben, über die Gemeinde zu herrschen und nach seinem Wohlgefallen Gaben zuzuteilen. Die Frage ist, was ist deine Antwort auf diese Tatsache? Du bist begabt und zwar 100%. Oh, super, ich danke dir. Aus Gnade begabt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Stelle ich den denn mal hin? Für Christus in den Dienst gestellt. In Vers 11 nennt der Paulus nun fünf verschiedene Gnadenformen. Das erste ist, er nennt den Apostel. Griechisch heißt es ja, steht das für Bote oder Gesandter. Und das ist im Neuen Testament die häufig vorkommende Bezeichnung für solche, die zur Verkündung des Evangeliums berufen waren. Für die Leiter der Urgemeinde und die 12 in ihrer besonderen Eigenschaft als Zeugen des auferweckten Jesus. Und daneben gab es weitere Zeugen, die uns das Neue Testament zwar in keiner spezifischen Berufung durch Christus berichtet, die aber mit den Aposteln in enger Verbindung standen und als solche dargestellt waren. Man könnte sagen, die im Dunstkreis der Apostel auftreten. Da gehört zum Beispiel Jakobus, der Bruder des Herrn, dazu, der Arzt Lukas, Silas und Timotheus oder Barnabas und Apollos. Durch sie wurde die erste Gemeinde erbaut. Aber das ist jetzt ganz spannend. Apostel wurden nicht mehr in der Gemeinde ersetzt nach ihrem Tod. Weil es die besondere Bezeichnung für die Urgemeinde war, gehen die meisten Ausleger davon aus, dass es Apostel daher nicht mehr gibt. Paulus bestätigt übrigens Epheser 2,20, dass die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut wird. Und so wie ein Fundament des Hauses nur einmal gelegt wird, gibt es auch nur ein apostolisches Zeugnis und keine prophetische Offenbarung mehr. Das wären die Apostel. Kommen wir zu den Propheten. Solange wir das Neue und Alte Testament nicht vollständig hatten, da gebrauchte Gott Propheten. Zum Beispiel, um Gericht anzukündigen oder um zur Umkehr zu rufen. Und es entspricht heute einem weit verbreiteten Missverständnis, dass Propheten die Zukunft voraussagen. Ein Prophet heißt Fürsprecher oder Sendbote. Und auch hier stellt sich die spannende Frage, ja, gibt es die denn heute noch? Und ich möchte euch eine Erklärung dazu weitergeben, die ich bei God Questions, Biblical Answers gefunden habe. Da sagen sie, wenn der Sinn und Zweck eines Propheten gewesen ist, die Wahrheit von Gott zur Offenbarung, warum würden wir dann heute Propheten benötigen, da wir die vollständige Offenbarung von Gott durch die Bibel bereits haben? Wenn die Propheten das Fundament der frühen Kirche waren, müssen wir heute immer noch am Fundament bauen? Kann Gott jemandem eine Botschaft geben, die er dann an andere weitergibt? Absolut. Offenbart Gott die Wahrheit jemanden durch eine übernatürliche Art und Weise und befähigt er diese Person, die Botschaft anderen zu bringen? Absolut. Aber ist das die biblische Gabe der Prophezeiung? Nein. Soweit Biblical Answers, ist es eine Meinung, der ich mich anschließen kann. Und ein weiteres Argument ergibt sich nochmals aus Epheser 2,20, in der nämlich die Propheten zusammen mit den Aposteln genannt werden. Auch in Brüderkreisen dürfte diese Auffassung meist vertreten sein, aber prüft selbst Gottes Wort und schaut, wie ihr das seht an der Schrift. Also die ersten zwei sozusagen gäbe es nach dieser Auffassung nicht mehr. Jetzt kommen wir zu den Evangelisten. Deren Existenz und Aufgabe ist natürlich wesentlich einfacher zu beschreiben. Als Evangelisten kennen wir natürlich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, da sie die Verfasser der Evangelien sind. Es geht ihnen um das Leben und Wirken Jesu. Das Evangelium, was vom griechischen Euangelium bedeutet, ja gute Nachricht. Die Botschaft von Jesus Christus ist die beste Botschaft der Welt. Heute ist ein Evangelist jemand, der nicht- oder andersgläubigen Menschen in eingängiger Weise die Grundlagen des christlichen Glaubens vermittelt und zu einer Umkehr zu Christus einlädt. Und ich denke, da fallen uns über die letzten Jahrhunderte doch einige ein. Ich denke an George Whitefield, John Wesley, der Heilsarmee-Gründer William Booth oder aus der Neuzeit Wilhelm Busch, Werner Gitt, Billy Graham, Theo Lehmann, Ulrich Pazani, um mal nur einige zu nennen. Aber ich kenne auch bei Ethnos manch evangelistisch begabte Mitarbeiter und es gibt bestimmt auch bei euch hier in Marienheide Evangelisten und damit meine ich Männer und Frauen. Vielleicht bist du ja selbst einer, der heute Morgen hier sitzt. Und schließlich, die nächsten, die hier genannt werden, sind Hirten und Lehrer. Das Bild des Hirten ist sehr gebräuchlich im Alten und Neuen Testament. Denken wir allein nur an Psalm 23. Der Hirte achtete und sorgte für die Schafe. Er schützt sie, er verteidigt sie gegen Feind und führt sie zu saftigen Wiesen. Auch Mose galt als Hirte seines Volkes. Und das Neue Testament greift dieses Bild von Jesus als dem guten Hirten in Johannes 10 auf. Und Paulus und Petrus beschreiben das Hirtenamt im Blick auf die Gemeinde. Menschen, die Gemeinde vorangehen, sie versorgen, schützen, zusammenhalten und die einzelnen Schafe im Blick halten. So leiten sie. Das Hirtenamt hat also zudem konsequent gemeindeleitende Funktion. Und in 1. Petrus 5 etwa gibt es ja die konkrete Aufforderung an die Ältesten: Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht aus Gewinnsucht, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Was ein Lehrer ist, das muss man nicht mal einem Erstklässler erklären. Ein Lehrer unterrichtet, erklärt und erläutert. Er hilft bei der Umsetzung. Auch das Amt des Lehrers in der Gemeinde gibt es häufig. Es geht darum, die Wahrheit der Bibel weiterzugeben und darzulegen. So fordert der Paulus zum Beispiel die Lehrer in Römer 12, Vers 7 auf, sich auch mit der Lehre intensiv zu beschäftigen. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass Paulus heute Evangelisten, Hirten und Lehrern die Aufgabe gibt, die wir in den nächsten Versen hören. Da heißt es nämlich, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib Christi aufgebaut wird. Der Personenkreis sind also die von Gott Geheiligten, also durch seine Gnade herausgerufenen, die Kinder seiner weltweiten Gemeinde. Geistliche Menschen sollen zum Dienst ausgerüstet werden. Also besteht die Aufgabe von Evangelisten, Hirten und Lehrern darin, die Glaubenden in ihrem Vertrauen zu stärken und zu festigen. Wenn du also zu dieser Gemeinde gehst, dann sollst du durch die Hauskreise, durch den Gottesdienst gefestigt werden für deinen Dienst und zugerüstet und ausgestattet werden, weil du dann beteiligt bist daran, dass der Leib Christi wachsen und auferbaut wird. Es geht nicht um die Kultivierung deiner eigenen Gaben, auch nicht um Erlangung von persönlichem Ruhm oder Anerkennung, sondern dass der Leib Christi aufgebaut wird. Und noch genauer beschreibt es jetzt der Vers 13. Der sagt nämlich, wozu das alles geschieht. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Das ist großartig. Ja, die Zurüstung hat das Ziel, Einheit im Glauben, im Blick auf die Gotteserkenntnis zu erhalten. Und es ist spannend, der Begriff der Einheit des Glaubens, der kommt im gesamten Neuen Testament nur an der Stelle und einige Verse zuvor, in dem Vers 3 vor. Und er bezieht sich auf die Gesamtheit der geoffenbarten Wahrheit, also das vollständige Evangelium. Es geht hier nicht nur um so eine oberflächliche Übereinstimmung in bestimmten Lehrpunkten, sondern um eine tiefe, geistlich verwurzelte Einheit durch Christus selbst. Jetzt ist die 1000-Euro-Frage natürlich, wie kann das geschehen? Ja, wie kann ich zu solch einer Erkenntnis kommen? Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich im letzten Abschnitt noch einmal vertiefe. Erkenntnis Gottes oder das Kennenlernen von unserem Herrn ist ein dynamischer Prozess. Das ist kein einmal erkannt, für immer bekannt, sondern Paulus spricht davon, dass wir zu mündigen Christen heranreifen sollen und in die Fülle hineinwachsen sollen. Jetzt beschreibt Heranreifen einen Prozess, den wir alle kennen aus der Natur. Es gibt viele unterschiedliche Phasen des Wachstums. Und unser Text beschreibt jetzt hier als das ultimative Ziel und Endergebnis die Gotteserkenntnis der Fülle Christi. Und der Weg dahin ist eine wachsende, stetige Erkenntnis. Und wisst ihr, das Tolle ist, und das begeistert mich, weil unser Gott unausforschlich, unerschöpflich ist, sind wir nie am Ende in unserer gesamten Lebenszeit. Und ich denke, die, die verheiratet sind, da haben sich ja vorhin auch bei der Einleitung einige gemeldet, das ist ja auch sowas. Je länger man verheiratet ist, je mehr entdeckt man hier und da die eine oder andere Facette, die man noch gar nicht erlebt hat. Und so ist es mit Christus. Je mehr du dich mit seiner Person beschäftigst, je mehr wirst du hier und da neue Erkenntnisse bekommen und sagen, wow, Herr, das ist ja total faszinierend. Du erkennst neue Dinge und du wächst im Glauben. Jerry Bridges hat es mal so ausgedrückt, geistliches Wachstum ist ohne die beständige und ausgewogene Ernährung mit dem Wort Gottes undenkbar. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und das heißt aktives Tun, investieren. Das ist eine willentliche Entscheidung. Herr, ich will dich besser kennenlernen. Wie willst du geistlich erwachsen werden oder zu einem mündigen Christen, wenn du dich nicht mit ihm, mit der Person der Erkenntnis beschäftigst? Und wie man zu diesem vollkommenen Mannesreife Stück für Stück hinwächst, das beschreibt das Zitat von einem US-amerikanischen Theologen, Wayne Grudem. Der hat gesagt: Das Neue Testament schlägt uns keine Abkürzung vor, auf denen wir in der Heiligung bzw. zum Herrn hinwachsen können. Das fand ich erstmal so gut. Wisst ihr, in unserer heutigen Gesellschaft muss ja alles quick, instant und sofort, ne? Muss immer jetzt und sofort gehen. Leute, beim Wachstum, bei der Erkenntnis Christi ist das nicht so zu haben. Und das sagt er zutreffend. Es schlägt uns keine Abkürzung vor, sondern es fordert uns wieder einfach wiederholt auf, die altmodischen, altehrwürdigen Mittel des Bibellesens und des Nachsinnens, des Gebetes, des Gottesdienstes, des evangelistischen Zeugnisses, der christlichen Gemeinschaft und der Selbstdisziplin oder Selbstkontrolle zu gebrauchen. Wisst ihr, so viele Christen geben sich mit geistlichen Snacks zufrieden. Morgens vielleicht die Losung und noch ein Gebet und vor dem Schlafengehen auch nochmal. Herr, segne mich jetzt. Sonntags habe ich ja noch die Predigt oder unter der Woche vielleicht den Hauskreis. Liebe Geschwister, wenn wir uns so geistig ernähren, wie können wir uns dann wundern, dass wir mit unserer geistlichen Tiefe es nicht sehr weit bestellt ist? Und das erinnert mich so ein bisschen an die Eingangsgeschichte von dem Dichter Gellert. Nochmal die Frage, geben wir uns mit einem frommen, mit einem geistlichen Anstrich zufrieden? Ist unser Glaube Schönwetterglaube oder der felsenfeste Untergrund unserer gesamten Existenz? Wenn du und ich, wenn wir nicht Gottes Wort lesen und vor allem darüber nachdenken und in diese Beziehung zu Christus investieren, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sich der Schmutz dieser Welt und die Denkweise dieser Welt, wenn sie uns gefangen nimmt und uns prägt. Ich denke da immer, dass wir für unsere Kinder beten, die jeden Tag 6, 8, 9 Stunden in dieser ganz anderen Welt ausgesetzt sind. Betet für die Kinder, dass sie von dieser Denkweise der Welt bewahrt bleiben. Und dann sind wir bei der Warnung in dem dritten Gliederungspunkt. Achtung, Unmündigkeit vermeiden. Der Paulus sagt hier, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Auf der einen Seite werden Kinder in der Bibel und der empfangende Glaube ja als absolutes Vorbild und etwas Positives dargestellt. Denken wir an Matthäus 18,3, wo der Herr sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und ihr müsst glauben wie Kinder. Das ist aber nur die eine Seite. Denn auf der anderen Seite gibt es noch dieses Bild, was auch der Paulus hier nutzt, von dieser kindlichen Unmündigkeit. Und das meint den Aspekt der Verführbarkeit und eine mangelnde Festigkeit. Und das ist ganz und gar nicht positiv. So wird etwa in 1. Korinther 3, Vers 1 das Bild der Unmündigen gebraucht, die noch Milch wie ein Kleinkind zu sich nehmen müssen. Und dieses hier verwendete Wort Nepios, Kleinkind, das bedeutet wörtlich ein Kind, das noch nicht richtig sprechen kann. Und geistlich gesehen eben einen völligen Anfänger im Glauben. In Galater 4, Vers 3 stellt der Paulus fest, dass ein Unmündiger den Grundsätzen dieser Welt als Knecht unterworfen ist. Das heißt, man dient unweigerlich den vergänglichen und diesseits bezogenen Sichtweisen dieser Welt. Also, wir sehen hier den größtmöglichen Kontrast. Auf der einen Seite der vollreife Erwachsene und hier auf der anderen Seite das unmündige Kleinkind. Und da formuliert dieser Paulus diesen Wunsch: Seid bzw. werdet vollreif und mündig. Und warum denn? Damit wir nicht solche geistlichen Kleinkinder sind, also um diesen Zustand zu verhindern. Und der Paulus verwendet hier eine gute Bildsprache. Das Schiff, das von den Wellen und dem Wind hin und her geworfen wird, heute hier und morgen so. Ja, das ist aber auch interessant und ja, das könnte man ja auch nochmal sehen. Wer schon mal bei stürmischem Seegang auf den Wellen war, der weiß, wie das ist, wenn man so hin und rechts oder hin und her geworfen wird. Und wisst ihr, eine Sache ist in diesen stürmischen Zeiten, in denen wir leben, umso wichtiger: Unterscheidungsfähigkeit. Paulus warnte schon auf vielen seiner Reisen, zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 30, vielfach von den Irrlehrern, die das Evangelium verdrehen und die Gemeinde dadurch verwirren. Auch Römer 16, Vers 17, Galater 1, Vers 6. Und wisst ihr, liebe Geschwister, bis heute sind die Verfolgung und bei uns im Westen die Verführung die wichtigsten Werkzeuge des Feindes. Und leider gebraucht Satan auch immer wieder andere Menschen für seine diabolischen Absichten. Leute, die auf boshafte Weise andere Menschen verführen. Und in diesem Text, sagt der Paulus, wird ihnen eine absolut verwerfliche Gesinnung oder Absicht ausgedrückt. Und Begriffe wie falsches Spiel, Hinterlist, dadurch wird ihre verabscheuungswürdige Motivation aufgedeckt. Und das ist eine sehr ernste Sache. Wir müssen uns dessen bewusst sein, das Ziel von solchen Menschen ist, andere Gläubige in die Irre zu führen, abzubringen. Und deshalb heißt es ganz klar: Achtung, boshafte Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich schmerzt das immer wieder so sehr, wenn ich sehe, wie einstmals gesegnete Männer und Frauen irgendwann verführt werden und vom Glauben abfallen und dann andere versuchen, mit auf ihre falschen Wege zu nehmen. Da können wir immer nur wieder Gott um seine Hilfe und um Bewahrung bitten. Aber eben auch, dass wir ganz fest in dieser Nähebeziehung zu Gott bleiben. Denn wisst ihr, Gott kennen ist der beste Schutz. Ich erinnere an Daniel 11, Vers 32. Die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Und Gottes Wort ermutigt uns an zahlreichen Stellen: Seid wachsam, seid standhaft, seid stark, steht fest. Liebe Geschwister, nehmt euch das bitte mit als Kontrast zur Ermutigung und Warnung vor. Haltet eure Gottesbeziehung frisch. Nutzt die Zeit, euch mit der Person Jesu zu beschäftigen. Denn wisst ihr, eine bessere Vorbereitung auf die Stürme unseres Lebens können wir nicht treffen. Und damit komme ich noch zu dem letzten Punkt: Zum Wachstum bestimmt mit Christus als Haupt. Das ist jetzt praktisch die Steigerung und das war auch themengebend. Christus das Haupt oder eben Hauptsache Christus. Ich lese uns die Verse nochmal. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Wisst ihr, das Bild der verbindenden Liebe und des Leibes mit Christus als steuernden und verbindenden Kopf führt Paulus schon in den ersten Versen dieses Kapitels auf. Also scheint es wichtig zu sein, weil Paulus nicht nur hier zweimal, sondern auch im Korintherbrief davon berichtet. Christus ist und fungiert als Kontrollzentrum. Und als Haupt, ja, kontrolliert und leitet Christus seine Gemeinde in allen Dingen. Er versorgt den Leib mit allem, was er benötigt, damit jeder Teil, jedes Glied der Gemeinde funktionieren kann. Und jedes Glied der Gemeinde ist dazu beigetragen, seinen Teil, ob als kleiner Finger, als Leber, als Magen, im Bilde gesprochen, seinen Anteil zu leisten. Wir sollen in Liebe wahrhaftig sein. Als wir Anfang Mai für Ethnos auf der Jugendkonferenz Steps waren, da ging es ebenfalls um die Wahrhaftigkeit. Und da gab es so ein total tolles Zitat, seht ihr hier unten, da hat jemand gesagt, Gemeinden sollen Krankenhäuser für Sünder statt Museen für Heilige sein. Das hat mir gefallen. Ja, wir brauchen keinen Schein hier zu tragen, sondern hier dürfen Menschen hinkommen in die Gemeinde, die wissen, sie sind Sünder und sie sind nichts als allein durch Christus. Gemeinden sollen Krankenhäuser für Sünder sein und nicht Museen für Heilige. Denn anders als die Pharisäer, deren Heuchler Jesus brandmarkte, dürfen, ja sollen wir, mutig und befreit wahrhaftig sein. Wir müssen nicht irgendwie unsere fromme Fassade putzen. Und Craig Kröschel, der hat es ziemlich zutreffend so ausgedrückt. Wir mögen Menschen mit unseren Stärken beeindrucken, aber wir stellen einen Kontakt oder Nähe her durch unsere Schwächen. Versteht ihr? Nicht indem ich zeige und mich darstelle als jemand, der hat das Leben voll unter Kontrolle, sondern Mann, weißt du, da habe ich total zu kämpfen mit. Mit den Teenies, mit den Kindern oder mit der Regelmäßigkeit, mit der Konzentration beim Wort Gottes lesen. Das schafft Nähe, wenn ich merke, oh wow, ich bin ja gar nicht allein damit. Deshalb lasst uns in Liebe wahrhaftig sein. Und der zweite Aspekt ist, zu Christus hinzuwachsen. Das ist, liebe Geschwister, der geistlich dynamische Vorgang für einen Christen. Das hat nichts mit Alter, Vernunft oder Intelligenz zu tun. Du kannst 60 Jahre alt sein und hier sitzen und hast aber immer noch, bist immer noch ein geistlich Unmündiger. Oder du kannst 25 Jahre sein, aber schon fest gegründet und mit Christus und in deiner Umwelt ein leuchtendes Beispiel für Christus sein. Geistliche Reife ist keine Frage des Alters. Und der Brandon Manning, der hat es mal so ausgedrückt. Unser geistliches Wachstum als Christen ist wichtiger als unsere berufliche Fortbildung als Klempner, Sachbearbeiter oder Softwareentwickler. Jetzt kenne ich da, bin selber Vater, habe einen sehr engagierten und einen hingegebenen Vater im Beruf erlebt. Das ist eine Herausforderung. Aber stimmen wir dem zu? Sagen wir, nee Junge, du musst was werden, das ist viel wichtiger. Oder sagen wir, Mensch, wenn für dich Bibelschule dran ist, dann nimm dir dieses Jahr Auszeit und studiere Gottes Wort oder besuch Online-Kurse, was auch immer. Aber sind wir davon überzeugt, dass unser geistliches Wachstum wirklich wichtiger ist als unsere berufliche Fortbildung? Und damit sagt weder er noch ich, dass wir uns nicht beruflich gut fortbilden oder ausbilden lassen sollen. Ich denke, ihr versteht es. Wo ist die Priorität? Heinrich hat es gut gesagt, wo ist die Hauptsache? Und dann sehen wir noch etwas Auffälliges. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Ist euch mal aufgefallen, dass diese Formulierung im Passiv hier steht? Christus ist das handelnde Subjekt. Streng genommen sind wir also nur dazu berufen, mit offenem Mund dazustehen und staunend zu sehen, wie er seine Gemeinde, sein Reich baut und zusammenbringt. Und das hat auch schon der Liederdichter Matthias Claudius zutreffend ausgedrückt. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Ihr wisst, wie es weitergeht, ne? Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Herrn Hand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist das nicht ein Grund der Erleichterung? Du bist durch Christus nicht nur mit einer Gabe versehen, sondern er ist es, der den Leib zusammenhält. Im Lichte dieser Aussage dürfen wir uns inhaltlich voll zurücklehnen und sagen, danke Herr, ich bin nicht auf den es ankommt. Jemand hat mal gesagt, die Position des Retters ist schon vergeben. Ja, das brauchen wir nicht mehr zu tun. Ihn wirken lassen. Warum meinen wir oft so, dass wir so wichtig sind oder dass es auf uns ankäme? Unsere wirkliche Hauptaufgabe ist, so nah wie möglich an Christus dran zu sein und ihm ganz zur Verfügung zu stehen. Ich fasse zusammen, Christus handelt und bewirkt stets alles. Er gibt Gaben aus Gnade, die er zuteilt. Er schenkt Wachstum und er ist das Haupt, das steuert und alles zusammenhält. Unsere Aufgabe ist lediglich durch Beschäftigung und Austausch mit ihm, ganz vertraut mit ihm zu werden und dadurch zu reifen, zu mündigen Nachfolgern Christi in dieser Welt als Lichter zu leuchten und gelebte Liebe zueinander so ein Beispiel sind, das die Welt nicht kennt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich preise dich dafür, dass du dieser wunderbare Gott bist, der nicht nur alles getan hat, nicht nur alles gegeben hat für seine Kinder, sondern dass du uns in deiner Gnade auch noch beschenkt hast, jeden Einzelnen, der hier sitzt und dein Kind ist. Herr, was ist das für eine großartige Zusage, dass du jeden begabt hast. Herr, und du teilst das zu und deshalb müssen wir nicht neidisch drauf schauen oder uns mit Stolz überheben, was wir für eine Gabe haben, sondern das, was wir beschenkt bekommen haben, dürfen wir zu deiner Ehre einsetzen. Herr, ich danke dir so sehr, dass du das Haupt bist, dass du uns zusammenfügst. Und da möchte ich dich so bitten für die Gemeinde hier in Marienheide, dass sie doch auch nach außen hin so ein lebendiges Zeugnis sind, dass sie Licht sind in einer so hoffnungslosen Welt. Herr, und je näher wir zu dir hinleben, je näher wir dranbleiben an dir, je mehr strahlen wir aus. So wie ein Mose, der in deiner Gegenwart so gestrahlt hat. So hast du gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Herr, und so bitten wir dich, dass wir hier in Marienheide und Umgebung, dass wir leuchten dürfen. Herr, und wir bitten um Bewahrung für unsere Kinder. Wir bitten um Bewahrung vor Menschen, die Böses im Schilde führen. Auch das zeigt der Text ganz deutlich. Herr, bitte bewahre unsere Kinder, wenn sie Tag für Tag in dieser anderen Welt leben müssen, wo nicht dein Geist regiert, wo ja nicht auf dich geschaut wird, sondern wo menschliche Dinge da den Ausschlag geben. Bewahre uns davor, Kleinkinder im Glauben zu bleiben. Herr, und schenke uns diese Sehnsucht, zu dir hinzuwachsen und dir immer ähnlicher zu werden. Herr, wir preisen dich, dass du das Haupt bist und wir dürfen staunend zusehen, wie du deine Gemeinde vollendest, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und so dürfen wir einst dich anbeten vor deinem Thron, das Lamm, das geschlachtet ist. Wir beten dich an, Herr. Amen.